Ich lese uns das Kapitel 1 aus dem Buch Esra vor. Im Buch Esra geht es um die Rückkehr des Volkes Israel, genauer gesagt des Stammes Juda und des Stammes Benjamin nach Jerusalem und um den Wiederaufbau des Tempels. Das Ganze spielt sich im 6. Jahrhundert vor Christus ab und startet in Mesopotamien, im heutigen Irak. Was das alles, diese weite Entfernung, zeitlich und räumlich mit unserer Gemeinde und unserer Situation zu tun hat, das hören wir dann nachher von unserem Prediger. Also Esra 1. Im ersten Regierungsjahr von Kyros, dem König von Persien, ging in Erfüllung, was der Herr durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte. Der Herr gab dem Perserkönig den Gedanken ein, in seinem ganzen Reich Folgendes ausrufen und auch schriftlich bekannt machen zu lassen. Kyros, der König von Persien, gibt bekannt: Der Herr, der Gott des Himmels, hat alle Königreiche der Erde in meine Gewalt gegeben. Er hat mich nun beauftragt, ihm in Jerusalem, in Judäa, einen Tempel zu bauen. Hiermit ordne ich an: Wer von meinen Untertanen zum Volk dieses Gottes gehört, möge im Schutz seines Gottes nach Jerusalem in Judäa zurückkehren und dort das Haus des Herrn, des Gottes Israels, bauen. Denn er ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Wer an irgendeinem Ort in meinem Reich vom Volk dieses Gottes übrig geblieben ist, soll dabei von seinen Nachbarn am Ort unterstützt werden. Sie sollen ihm Silber und Gold mitgeben, Vieh und was er sonst noch braucht. Außerdem freiwillige Gaben für das Haus dieses Gottes in Jerusalem. So brachen nun alle, die Gott dazu bereit gemacht hatte, sein Haus in Jerusalem zu bauen, unverzüglich auf. Die 7 Oberhäupter der Stämme Juda und Benjamin mit ihren Angehörigen, die Priester, die Leviten und viele andere. Von ihren Nachbarn wurden sie unterstützt mit silbernen Geräten, Gold, Vieh und vielen anderen wertvollen und nützlichen Dingen. Dazu kamen noch die freiwilligen Gaben für den Tempel. König Kyros gab auch die heiligen Geräte aus dem Tempel des Herrn zurück, die Nebukadnezar in Jerusalem erbeutet und in die Schatzkammer im Tempel seines Gottes gebracht hatte. Der Perserkönig übergab sie seinem Schatzmeister Mithridat, der für Sheshbazar, den Statthalter Judas, eine genaue Aufstellung machte. Das Verzeichnis erwähnt unter anderem 30 goldene Schalen, 1000 silberne Schalen, 29 ausgebesserte silberne Schalen, 30 goldene Becher, 410 beschädigte silberne Becher, 1000 andere Geräte. Insgesamt waren es 5400 Geräte aus Gold und Silber. Das alles brachte Sheshbazar mit, als er mit seinen verschleppten Landsleuten aus Babylon wieder nach Jerusalem kam.
Was wir eben gehört haben, ist etwas außerordentlich Erstaunliches. Ein Riesenaufbruch eines Volkes. Ein persischer König befiehlt, dass die Israeliten zurück in ihr Land sollen, um dort den Tempel ihres Gottes wieder aufzubauen. Man muss wissen, dass die Perser ja nicht den Gott Israels verehrten. 70 Jahre lebten die Juden im Babylonischen Reich, das dann von den Persern später erobert wurde. Und plötzlich kommt dieser König Kyros auf den Gedanken, er könnte dieses Volk wieder zurückschicken. Ich bin überzeugt, 30 Jahre vorher oder 10 Jahre vorher hätten die Israeliten gesagt, das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Das wäre so eine Umwälzung. Das ist nicht möglich, dass sowas geschieht. Aber doch, im ersten Regierungsjahr von Kyros, dem König von Persien, ging in Erfüllung, was der Herr durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte. Der Herr gab dem Perserkönig den Gedanken ein, das zu tun. Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, beschreibt dieses, wie das gelaufen ist, wie Kyros von dem zu dieser Entscheidung kam, folgendermaßen. Er schreibt: Das hatte der König erfahren bei der Lesung des Buches der Weissagungen, welches Jesaja 210 Jahre früher geschrieben hatte. Also 200 Jahre früher hatte Jesaja, das ist heute nachzulesen, hatte geschrieben, dass ein König namens Kyros veranlassen wird, dass das Volk wieder zurückkommt. Die heutigen Bibelkritiker, die sagen, das ist unmöglich, dass das schon vorher stand, da stand. Dann haben sie das Buch Jesaja, haben sie einfach aufgesplittert. Dann gibt es einen ersten, einen zweiten, einen dritten, weil es nicht in ihren Augen nicht sein kann, dass Gott 200 Jahre vorher etwas sagt, was nachher geschieht. Aber ich bin natürlich hundertprozentig überzeugt, dass Jesaja das geschrieben hat und dass Gott das offenbart hat. Und ich hoffe, ihr glaubt das mit mir. Das gehört zur Grundüberzeugung unserer Gemeinde, dass wir dem Wort Gottes vertrauen, das, was die Bibel uns lehrt. Und nun schreibt eben Josephus, dass dieser König Kyros das vorgelesen bekommen hat. Dieser verkündete nämlich, so fährt er weiter, Gott habe ihm insgeheim offenbart, ich will, dass Kyros, den ich zum König über viele und große Völkerschaften gemacht habe, mein Volk in sein Heimatland zurücksende und meinen Tempel wieder aufrichte. So prophezeit Jesaja 140 Jahre vor der Zerstörung des Tempels, also bevor der Tempel überhaupt zerstört ist, 440 Jahre vorher sagt Jesaja, sie werden den Tempel wieder aufbauen. Als Kyros es gelesen hatte, bewunderte er Gottes Vorsehung und ward von regem Eifer erfüllt, dasjenige auszuführen, was geschrieben stand. So berichtet es Josephus. Josephus ist aber auch nicht Augenzeugen dessen gewesen, was er hier schreibt. Es wäre möglich, dass es so gewesen ist. Aber was wir mit Gewissheit sagen können ist, Gott wollte es so haben. Es war seine Idee. Und interessant von diesem ganzen Geschehen ist, dass Gott nicht sein eigenes Volk dazu bewegt, nicht eine jüdische Widerstandsbewegung in Gang setzt, die dann den König dazu zwingt, dass das Volk zurück kann. Nein, es kommt von einer völlig unerwarteten Seite, von einem heidnischen König. Ein heidnischer König unterstützt Gottes Volk. Ein persischer König. Kyros veranlasste, und das nicht einmal auf Eigeninitiative, es war Gottes Weg. Gott bewegte Kyros. Der Herr gab dem Perserkönig den Gedanken ein. Gott setzt in Bewegung. Gott bewegt die Mächtigen. Gott regiert diese Welt. Er ist der wahre Herrscher und er erreicht sein Ziel mit seinem Volk und mit unserer Welt. Wie schon der Prophet Daniel sagte, in einer sehr starken Umbruchszeit von seinem Volk, er verändert das bestehende Gott und gibt allem seine Frist. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. So war das und so wird das immer sein. Niemand auf dieser Welt weiß wirklich, wie sich die Geschichte unsere Menschheit weiterentwickeln wird. Niemand weiß wirklich, wie das mit dem Irak weitergehen wird. Niemand weiß wirklich, was das für Auswirkungen auf uns haben wird. Niemand weiß es. Aber wir wissen, dass Gott in jedem Fall das durchführen wird, das, was er vorgesehen hat. Jeden Fall. Und er wird die Mächtigen dazu gebrauchen, ob sie an ihn glauben oder nicht, ist unwesentlich. Gott kommt zu seinem Ziel mit dieser Welt. Und das sollte für uns als Christen einfach eine Ermutigung sein. Man kann ja Angst bekommen. Wie kommt das alles noch? Das Erdöl wird immer teurer. Kaum wird das Erdöl teurer, sagen alle, ja, dann ist unsere ganze Wirtschaft gefährdet. Wenn unsere Wirtschaft gefährdet sind unsere Arbeitsplätze gefährdet. Plötzlich denkt man, wo läuft das hin? Wo bin ich dann? Können wir überhaupt noch unsere Existenz halten? Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich. Gott verliert nicht die Übersicht. Und gerade in solchen unruhigen Zeiten hinein, sagt ja Daniel, er verändert das Bestehen und gibt allem seine Frist. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Das sagt Daniel am Anfang dieser Gefangenschaft oder dieser Verschleppung des Volkes Israel. Sie sollen sich daran festhalten, dass Gott, auch wenn die Situation wie eine Sackgasse aussieht, er wird die Zeit ändern, wenn er will. Er wird die Könige absetzen, die abzusetzen, das hat er dann auch getan. Und dann kam eben dieser Perserkönig. Und dieser mächtige Gott, der die mächtigsten Menschen, die nicht an ihn glauben und nicht nach ihm fragen, dienstbar macht, dieser Gott ist unser Herr, der Herr der Gemeinde, Jesus Christus. Und so ist dieses Wort, das wir im Kolosserbrief lesen, und manchmal oft überlesen, ist ein triumphierendes Wort. Er, Jesus, steht über allem und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt und das ist der Triumph. Er ist das Haupt des Leibes, das heißt der Gemeinde. Dieser mächtige Gott, der die ganze Welt regiert und in Zügeln hält, der das Steuer dieser Welt nicht aus den Fingern lässt, auch wenn wir das meinen. Dieser Gott ist unser Gott, das Haupt unserer Gemeinde. Das ist wunderbar. Das ist derselbe Gott. Wer Jesus vertraut, der ist immer auf der besten Seite. Egal, wie sich die Welt entwickeln wird, wer mit Jesus lebt, der kommt ans Ziel, weil der mächtigste Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, dafür sorgen wird, dass wir ans Ziel kommen. Niemand, sei es eine Wirtschaftskrise, sei es eine Arbeitslosigkeit, sei es eine Krankheit, nichts kann das uns nehmen. Paulus schrieb den Römern, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts kann uns trennen. Nichts kann dazwischen kommen. Nichts kann uns das wegnehmen, was Gott uns geschenkt hat. Und wenn morgen der Weltuntergang ist, sind wir geborgen in Gottes Händen. Wenn Jesus dein Herr ist. Wenn Jesus dein Herr ist, sonst bist du schutzlos. Wenn Jesus dein Herr ist, bist du geborgen. Dann gilt das für dich, dass dich nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Und wenn Jesus nicht dein Herr ist, wir haben ja dieses wunderbare Lied gesungen, Herr, regier in mir. Finde ich wunderbar, dass solche Lieder auch das sind Renner auch unter den Jungen. Viele Junge, tausend Junge singen, Herr, regier in mir, das ist ihr tiefes Anliegen. Ist Jesus unser Herr? Wenn nicht, dann muss ich dir einfach sagen, du kannst ihn heute einladen. Du kannst heute Jesus einladen. Und dann lebst du mit dem Mächtigsten zusammen. Er kommt in dein Leben und er führt und leitet dich. Im Johannesbrief heißt es, der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Deshalb sind wir geborgen. All denen, die ihn aufnahmen, Jesus, und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wenn du noch nicht ein Kind Gottes bist, so tu es doch heute Morgen. Du kannst das ganz einfach in einem Gebet tun. Jesus einladen, wir haben das gehört, auch heute Wiedergeburt. Du kannst ein neues Leben bekommen und bist auf der Seite des Mächtigsten, der die Welt in den Händen hält. Und der wird dich nicht verlieren. Nichts wird dich dann noch scheiden können. Und du wirst, egal was mit unserer Welt geschieht, du wirst geborgen sein und ans Ziel kommen. Das Zweite möchte ich, zweiten Aspekt betrachten. Das Erste war jetzt, Gott bewegt die Mächtigen. Das Zweite ist, Gott bewegt seine Nachfolger. Den Befehl zu geben, ist eine Sache. Sie sollen nach Jerusalem gehen. Den Befehl zu befolgen, ist eine andere Sache. Es braucht immer zwei. Doch die Israeliten befolgten den Befehl des Kyros. Alle, die Gott dazu bereit gemacht hatte, sein Haus in Jerusalem zu bauen, brachen unverzüglich auf. Die Sippenhäupten der Stämme Juda und Benjamin mit ihren Angehörigen, die Priester, die Leviten und viele andere. Was wir im ersten Moment als selbstverständlich anschauen, sie brachen sofort auf. Denken wir, als selbstverständlich. Aber es ist gar nicht selbstverständlich. Stellt euch einmal vor, ihr wärt 70 Jahre in Zürich gelebt. Hättet da gelebt, hättet euch eine Existenz aufgebaut. Kinder bekommen. Die Schulen besuchen. Ihr habt einen Arbeitsplatz, ein Haus, einen Garten. Ihr wart noch nie am anderen Ort, wo ihr hin solltet. Dann ist das alles nicht mehr so einfach. Israel hat sich eine Existenz aufgebaut. Jeremia forderte die Israeliten zu Beginn dieser Gefangenschaftszeit auf, sich häuslich niederzulassen. Baut eure Häuser, sagte er, und richtet euch darin ein, legt euch Gärten an, denn ihr werdet noch lange genug dort bleiben, um zu essen, was darin wächst. Heiratet und zeugt Kinder, verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll zunehmen und nicht abnehmen. Die waren dort niedergelassen. Die hatten sich eine Existenz aufgebaut. Die meisten, die zurückgegangen sind, die waren noch gar nie in Israel. Stellt euch mal vor, 70 Jahre. Ich bin noch nicht 70. Mit 70 denken die Leute schon, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich werde mal 70. Der ist schon ziemlich älter. Also das sind diese Leute, die sind dort gelebt. 30, 40, 50-Jährige, die sich eine Existenz aufgebaut haben, plötzlich gehen die, machen sich sofort auf. Das ist gar nicht so selbstverständlich, was hier geschieht. Viele waren in Israel. Und was sie vor Augen hatten, war auch nicht besonders reizvoll. Denn sie mussten in ein Land ziehen, das umstritten und umkämpft war, wie das heute auch ist. Ein Land, wo Leute waren, die überhaupt nicht darauf gewartet haben, bis die Israeliten kommen. Ein zerstörter Tempel, den sie zuerst einmal aufbauen müssen. Die Leute, als sie dort kamen, wenn sie die Geschichte weiterlesen, gab es noch einige, die haben diesen Tempel gekannt, als er noch stand. Die standen da und weinten, als sie das sahen. Sie waren erschüttert über dem Schutthaufen, den sie hier gesehen haben. Sie haben etwas verlassen, wo sie sich niedergelassen hatten, sich eingelebt und kommen in einen Trümmerhaufen und müssen sich dort erneut eine Existenz aufbauen, müssen sich sogar verteidigen, sogar um ihr Leben kämpfen. Das war nicht so einfach. Etwas verlassen, das einem gefällt, und einen Ort hinzugehen, wo man nicht so weiß, was auf einem zukommt. Offensichtlich war aber in einigen dieser Israeliten eine große Sehnsucht, in dieses Land zurückzukommen. So wie es in einem Psalmwort ausgedrückt wird, im Psalm 137, Jerusalem, wenn ich dich je vergesse, dann soll mir die rechte Hand verdorren. Die Zunge soll mir am Gaumen festwachsen, wenn ich aufhöre, an dich zu denken, wenn ich irgendetwas lieber habe, lieber als dich, Jerusalem. Dieser Psalm drückt eine tiefe Sehnsucht aus nach dem, was Gott seinem Volk versprochen hat, dass sie in dem Land leben. Ich erlebte diese Sehnsucht, als ich noch jünger und knuspriger war. Da war ich im Militär, in der Rekrutenschule, und ich hatte einen Kameraden, der hieß Gottlieb, das war ein Jude. Wir haben uns etwas zusammengetan, haben uns etwas angefreundet und wir waren beide nicht so begeisterte Rekruten. Aber ich fange jetzt nicht an, diese Geschichten zu erzählen. Also, jedenfalls hat er mich dann eingeladen. Der hat in Uetikon gewohnt und der hatte dann eine Feier mit Jungen, alles auch aus dieser jüdischen Gemeinschaft. Und der Vater war irgendein Fabrikant und so. Und dann waren wir in diesem Haus und ich saß mit diesen jüdischen Jugendlichen zusammen. Was mir da geblieben ist, ist, dass die dauernd von Jerusalem sprachen. Dass sie nach Jerusalem gehen. Dass sie einmal umsiedeln werden. Irgendwie in diesen jungen Menschen, die eigentlich hier gut gelebt haben, die alles hatten, die zum Teil aus reichen Familien kommen, war das ein Thema, zurück nach Jerusalem. Ich weiß nicht, wie das heute ist, damals war das unter den Jungen so. Und dieser Gottlieb, der ist tatsächlich jetzt in Israel. Seine Familie ist noch hier, er ist nach Israel gegangen. Und der nicht so ein begeisterter Rekrut war, musste dann in Israel in die Armee und einiges härter und einiges länger als bei uns. Interessant, diese Sehnsucht, die da sein kann, dass jemand seine Heimat verlässt, eine sichere Heimat, der hätte bestimmt in die Firma des Vaters einsteigen können und ein erfolgreiches Leben führen. Und er hat den Weg gewählt, nach Israel zu gehen, warum auch immer. Der Herr bewegt nun einige Israeliten, sich auf den Weg zu machen, in ihre unbekannte Heimat zu ziehen. Alle, die Gott dazu bereit gemacht hatte, sein Haus in Jerusalem zu bauen, brachen unverzüglich auf. Sie waren bereit, Bekanntes zu verlassen, und zwar für immer. Es gab kein Zurück mehr. Sie waren bereit, in eine ungewisse und auch etwas unbequeme Zukunft zu investieren. Sie waren bereit, große Opfer zu bringen. Warum? Weil Gott sie dazu bereit gemacht hat. Alle, die Gott dazu bereit gemacht hatte, sein Haus in Jerusalem zu bauen, brachen unverzüglich auf. Gott hat sie selbst bewegt. Nun, wie die meisten wissen und vielleicht merken, auf was ich eingehen möchte, stehen wir vor der Frage, ob wir uns als Gemeinde, ob wir als Gemeinde aufbrechen sollen. Natürlich hat das nie die Dimensionen, die das da, dass ich mich nicht falsch versteht, die es hier hat, Volk Israel. Aber trotzdem stehen wir vor der Frage, ob wir uns mit der Freien Evangelischen Missionsgemeinde Zürich zu einer Gemeinde zusammenschließen sollen. Es ist für uns alle überraschend, auch für uns als Gemeindeleitung, auch wenn wir es ein bisschen vorher gewusst haben, dann mussten wir gewisse Dinge abklären, aber die Anfrage kam für uns auch überraschend. Und jetzt ist die Frage, brechen wir auf oder nicht? Wir stehen vor der Frage, ob wir Bekanntes und Liebgewonnenes verlassen wollen, um etwas und um uns auf etwas einzulassen, das wir noch nicht so richtig kennen. Niemand kann im Voraus sagen, wie es dann wirklich werden wird. Auch wenn man die Geschichte Israels verfolgt, war das nachher nicht einfach eine klassische Erfolgsgeschichte, weil die sich aufgemacht haben, sondern das ging dann runter und hoch und runter und hoch. Wir stehen also vor dieser Frage, ob wir das tun wollen. Und ob wir uns darauf einlassen. Und es ist gut, dass wir darüber sprechen und dass wir vieles erwägen. Es gibt vieles zu besprechen, vieles zu überdenken. Wenn wir das tun, dann tun wir in der Geschichte unserer Gemeinde einen sehr einschneidenden Schritt. Aber bei allem Erwägen hin und her, ist das gut oder ist das nicht gut, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was mich am meisten interessiert, ist, ob Gott uns dazu bereit gemacht hat. Das ist die Frage, die mich zutiefst bewegt, ob Gott uns dazu bereit gemacht hat. Die zentrale Frage ist, will uns Gott auf diesen Weg führen oder nicht? Das ist die zentrale Frage. Ist das jetzt ein Wirken Gottes oder wollen wir selber etwas machen? Menschen können viel machen. Hat uns Gott bewegt? Was hat er in uns bewegt, als wir das gelesen haben? Haben wir gemerkt, dass könnte wirklich etwas Gutes werden? Im Gästebuch unserer Yugi-Page, also Homepage, Internet, die das erkennen, das ist so eine virtuelle Welt, in der man kommuniziert, da hat die Yugi eine Homepage. Und in dieser Homepage gibt es ein Gästebuch. Ein Gästebuch, für die das nicht so kennen, das ist ein Buch, das, also ist eben kein Buch, ist dann im Bildschirm, aber da kann man dann einfach so reinschreiben. Und da äußert sich unsere Yugi ziemlich intensiv. Also wer das Internet kann, sollte mal auf diese Homepage www.hs81.ch und dann aufs Gästebuch, das ist an sich noch amüsant zu lesen. Und jetzt, als dieser Brief rauskam, begann in diesem Gästebuch die Diskussion über diesen Brief und wie das ist mit Elim, Begegnungszentrum Elim, das Freie Missionsgemeinde und wir. Und da schreibt jemand, der auch hier in unserer Mitte sitzt. Sage ich zuerst in Dialekt und dann sage ich, übersetze ich es für die, die nicht Dialekt verstehen. Ein paar Sachen werden zwar vielleicht ein bisschen schwierig werden. Und ich kann mir es zum Teil noch nicht so ganz vorstellen, aber wenn Gott es so will, dann wird es sicher auch gut kommen. Das war die Esther. Ein paar Sachen, einige Dinge werden zwar vielleicht schwierig sein, wenn wir das tun. Und ich kann mir das zum Teil noch gar nicht vorstellen. Aber wenn Gott es so will, dann wird es sicher gut kommen. Das ist genau der Punkt. Um das geht es. Wenn Gott es so will. Das muss unsere zentrale Frage sein. Es ist wichtig, dass wir unseren Verstand gebrauchen und vieles überlegen. Dass wir die kritischen Fragen stellen, das wollen wir nachher auch aufnehmen. Oder zum Teil sind es auch Missverständnisse oder wir haben gemerkt, es sind Fragen gekommen, haben wir gemerkt, Sachen, die für uns selbstverständlich waren, waren vom Brief für einige nicht so klar, wie sie uns waren. Das soll alles geklärt werden. Man soll dafür und dawider ansehen, aber es ist genauso wichtig, Gott zu fragen, ob er das will oder nicht. Und ich denke, dass wir als Christen, und das erlebe ich auch bei mir selber, immer wieder in der Gefahr stehen, dass wir diskutieren und diskutieren und hin und her und her und hin und vergessen, Gott zu fragen. Vergessen, über dem stille zu werden. Vielleicht zu sagen, Herr, jetzt habe ich das gelesen, bin völlig überrascht. Ich bin sogar geschockt, was soll ich damit anfangen? Bist du der, der dahinter steht? Oder, Herr, ich habe jetzt Freude. Haben wir auch erlebt, dass wir gerade Begeisterungsausbrüche erlebt haben von Leuten, die begeistert sind. Herr, ich bin jetzt so begeistert, aber nicht meine Begeisterung soll der einzige Weg sein. Stehst du dahinter, Gott? Willst du das? Willst du mit uns diesen Weg gehen? Ich will keine Gespräche abblocken, versteht mich nicht falsch. Ich will nicht sagen, wenn jemand eine kritische Frage stellt, dann ist er verbannt. Alle Fragen sollen gestellt werden. Ich will nur eins sagen. Wir müssen auch den Herrn suchen und das nicht vergessen. In der Chronik heißt es, und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Die Leute kamen aus allen Städten des Landes nach Jerusalem, um vom Herrn Hilfe zu erbitten. Darum geht es. Gott hat uns einen Verstand gegeben, dass wir solche Dinge prüfen, aber er hat uns auch eine Beziehung zu ihm geschenkt, dass wir ihn fragen können, dass wir es vor ihm bewegen können. Und vielleicht werde auch mancher Streit unter Christen, manche Meinungsverschiedenheit würde sich vielleicht manchmal schneller lösen, wenn wir einfach einmal sagen, so und jetzt nehmen wir uns Zeit und fragen den Herrn. Wir suchen den Herrn. Ich bin bereit, einmal alles abzulegen, einmal loszulassen, was ich hänge und einfach mal zu sagen, Herr, ich möchte wirklich frei irgendwie merken, bist du am Werk? Das ist mein Wunsch. Und es ist unser Wunsch auch als Gemeindeleitung, dass wir in diesem Prozess als Gemeinde nicht uns auseinanderleben, sondern zusammenfinden. Es ist unser Wunsch, dass wir Gottes Handeln erleben. Und es ist unser Wunsch, dass, wenn wir zum Schluss kommen, wir machen es nicht, dass wir miteinander geschlossen weitergehen können. Und nicht die dafür waren, dann, das sind dann die Komischen, und die dagegen waren die Guten oder umgekehrt. Dass wir sagen, wir haben einfach an diesem Punkt in unserem Gemeindeleben abgeklärt, was Gott will, ob er uns jetzt in Bewegung gebracht hat durch diese Anfrage oder nicht. Das ist unsere zentrale Frage. Die müssen wir beantworten, und ich hoffe, dass uns der Herr eine Einheit schenkt. So oder so. Dass wir geschlossen vorwärts gehen können und sagen können, der Herr hat uns geführt. Von Gott bewegt. Gott bewegt die Mächtigen. Er sitzt im Regiment und Gott bewegt seine Nachfolger. Suchen wir den Herrn, denn was immer wir tun werden, es soll das sein, zu dem Gott uns bewegt. Wir wollen eine Gemeinde sein, die von Gott bewegt wird und nicht von Vorlieben, die wir haben, nicht von Konzepten, die wir haben, die brauchen wir auch, aber Gemeinde muss immer von Gott bewegt bleiben, immer. Und manchmal bewegt Gott anders, als wir es denken und tun würden. Ich bete mit uns. Vater, aus der Geschichte sehen wir, dass du immer Menschen bewegt hast, dass du dein Volk bewegt hast. Sogar dein Volk ist aufgebrochen in eine Situation, die für diese Leute gar nicht so einfach war. Sie haben Bekanntes verlassen und Neues angetreten, das viel, viel Arbeit bedeutete für sie. Viel, viel Verzicht. Und wir stehen auch als Gemeinde, Herr, vor einer Frage, die sicher nicht so schwerwiegend ist und nicht so eine Tragweite hat wie die Rückführung deines Volkes nach Jerusalem, aber es hat für uns als Gemeinde doch eine wichtige Bedeutung, wie wir diese Frage beantworten. Und es ist unser Wunsch, dass wir wirklich erkennen können, ob das jetzt der Weg ist, den du mit uns gehen willst. Dass wir die Dinge gut prüfen, aber hilf uns, dass wir nicht vergessen, dich zu suchen in allem drin. Auch mit den Fragen, die wir haben, mit den Ängsten, mit den Freuden, dass wir zu dir kommen und dass wir schlussendlich, egal was wir tun, dass wir es tun, weil wir von dir bewegt sind. Und weil wir eine Gemeinde sein wollen, die das tut, was dir gefällt und was du vorhast. Und so wollen wir dir vertrauen, dass du uns richtig führen wirst. Wir wollen offen sein vor dir. Wir beten dich an und danken, dass wir in dir geborgen sind. Amen.